ARD.
Endlich wieder konzentrierter, faktengeladener Irrsinn. Herzlich willkommen bei Fakt ab. Charlotte Grieser auf dieser Seite des Mikrofons, des Internets, wie auch immer, auf der anderen Seite.
Und auf der anderen Seite, wenn man das Kabel weitergeht bis zum Kabeleingang und dann durchs Internet hindurch, Sina Kürz.
Kennst du diese Geschichte noch vom kleinen Bernd, vom kleinen Tiger, wo sie das Telefonieren erfinden? Da legen sie nämlich so einen Gartenschlauch durch den Fluss und auf der einen Seite spricht der kleine Tiger und auf der anderen Seite spricht der kleine Bär. So ungefähr habe ich mir das jetzt mit dem Kabel vorgestellt.
Davon habe ich noch nie gehört. Wo sind denn Tiger und Bären im selben Biotop?
Bei Janosch. Ich rede von einer Kindergeschichte.
Ach so, okay. Ich wusste jetzt, das hatte ich nämlich nicht mitbekommen aus der Biologie, wann diese Geschichte stattgefunden hat. Okay.
Also ich habe diese Woche Zeit in meiner Küche verbracht und zwar mehr, als ich normalerweise dort verbringen würde. Ich habe nämlich für Fakt ab gekocht. Oh. Was hast du so dabei?
Wann hast du das gemacht und warum war ich nicht eingeladen? Weil ich habe nichts bekommen an Essen von dir.
Ich habe das erst heute Vormittag gemacht, aber wir können das gerne demnächst wiederholen, wenn du, nachdem ich dir erzählt habe, was ich da getan habe, das immer noch möchtest.
Okay, ich habe auch was aus dem Themenbereich Essen dabei. Ich habe mir ein Tier angeschaut, was ein wahrer Gourmet im Tierreich ist und sehr, sehr wählerisch. Mhm. Aber dazu später mehr. Ich habe aber erstmal diese Woche eine sehr schöne Nachricht, dachte, geil, der ganze Stress aktuell mit Krieg und Klimakrise und Bundestagswahl könnte vielleicht bald wieder endlich ein Ende haben, denn ein Asteroid kommt mal wieder vorbei. Und er kommt auch nicht nur kurz zum Kaffee vorbei, sondern er wird vielleicht langfristig bleiben und einschlagen.
Und wir bleiben dann nicht mehr zum nächsten Kaffee.
Ja, also das dachte ich halt, aber es ist alles doch nicht so tragisch. Egal, ich stelle jetzt mal den Asteroid vor. Es ist der Asteroid mit dem romantischen Namen 2024 YR4. Der ist von einem automatischen Teleskop erfasst worden im Dezember und es gibt ja so Beobachtungssysteme, ne? Also vielleicht kennst du das schon, Charlotte, ne? Die geben einfach Bescheid, wenn einer irgendwie ein bisschen zu nah in den Vorgarten reinkommt, sage ich mal, ne?
Ja.
Und dieser Asteroid ist irgendwas zwischen 40 und 100 Meter, also ist schon nicht kühlschrankgroß, sondern ein bisschen größer. Mhm. Und gerade sehr nah an der Erde dran. Ich hatte eine Angabe irgendwie zuletzt gelesen von 27 Millionen Kilometer, also es irgendwie klingt erstmal weit weg. Vielleicht zum Beispiel der Mond, 380.000 Kilometer entfernt. Also es ist schon sehr viel weiter weg. Aber für die Verhältnisse und für die Größe des Himmelskörpers ist es halt eben schon relativ nah.
Und er kommt näher?
Er kommt näher, also erstmal nicht. Erstmal fliegt er wieder weg.
Ach so.
Das läuft erstmal so ab. Also er ist der Erde jetzt sehr nah gekommen. Ne? Man kann das auch in so Trajektorieprogrammen sehen. Ne? Es gibt ja so Programme im Internet, da kannst du dir wirklich dann für manche Himmelskörper anschauen, wo war der gestern, wo ist der morgen, ne? Wie ist die Umlaufbahn ungefähr. Ne? Und da sieht man wirklich schön, wie dieser Asteroid einmal so wirklich so von links einmal vorbeigefahren kommt. So ein wirklich sehr gefährliches Teil. Also guckt auch nicht rechts vor links. Im Sonnensystem gibt es nämlich nicht. Ne? Also er fliegt einfach einmal komplett durch unsere Bahn durch. Und das Problem an so Trajektorien ist, er wird jetzt erstmal wieder weit wegfliegen, so an der Sonne vorbei. Und irgendwann wird er sich dann auf seiner Umlaufbahn zurückbewegen und wieder näher an die Erde herankommen. Und das ist jetzt eben der Punkt. Also es passiert jetzt nicht morgen, sondern es ist mal wieder ein Ereignis, das vielleicht irgendwann in der Zukunft passieren könnte.
Aber reden wir jetzt von der irgendwann mal in 3000 Jahren Zukunft, oder?
Nee, es sind 8 Jahre, glaube ich, oder 7 Jahre.
Oh!
Das Datum war 2028, wird er wieder näher kommen. Und am 22. Dezember 2032, also es ändert sich immer mal wieder das Datum, aber das könnte das Datum sein, wo das Ding mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit einschlagen könnte.
Also 2032 muss ich keine Weihnachtsgeschenke besorgen, das entspannt
richtig.
Mich.
Richtig. Okay. Richtig. Habe ich auch gedacht. Ist schön, dass du auch immer auf die positive Seite achtest. Für den Einzelhandel wird es vielleicht schwierig, wenn Weihnachten ausfällt.
Aber danach ist es ja auch egal, ne?
Aber danach ist es ja auch egal, genau. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, die ESA mitgeteilt hat, Einschlagswahrscheinlichkeit liegt bei so circa 1,2 bis 1,4%.
Also Laienverständnis sagt mir jetzt, das klingt nicht so viel, aber ich habe ja schon öfter gelernt, dass wenn ich denke, das ist ja nicht so viel, dann kommst du um die Ecke und sagst so, naja, aber.
Genau, es ist tatsächlich nicht so viel.
Ah, gut.
Um zu sagen, das Ding schlägt ein, also wahrscheinlich aktuell schlägt es wohl nicht ein, aber diese Einschlagswahrscheinlichkeit ist trotzdem eine der höchsten, die es bisher so gab. Deswegen ist der Asteroid schon eine Gefahr. Es dauert ja noch ein bisschen so, ne?
Also, aber ist er nur eine Gefahr, wenn er wirklich einschlägt oder auch wenn er irgendwie jetzt noch ein bisschen näher kommt und dann so in unserer Ecke vorbei?
Nee, also wir möchten, also wenn er einschlägt, das ist ein Problem. Also wenn die hier einfach vorbeifahren, ist jetzt erstmal kein Problem. Ne? Aber wenn er einschlägt, wäre es ein Problem. Und diese Einschlagswahrscheinlichkeiten, die da so genannt werden, ne? Das Problem an all diesen Himmelskörpern ist, dass sich diese Wahrscheinlichkeiten immer wieder ändern. Ich habe ja gerade gesagt, es sind noch so 7, 8 Jahre, bis das Ding wieder vorbeikommt und dann eben so dieser potenzielle Einschlagstag, auch ein schönes Wort, Einschlagstag stattfinden würde. Das dauert halt noch. Man kann eben nicht genau sagen, ob das noch wahrscheinlicher wird oder nicht, weil eben, wenn so ein Ding sich durchs Sonnensystem bewegt, es gibt eben so viele kleine Dinge, die Umlaufbahn noch mal so ein bisschen ändern können, weißt du? Also so, die so einen Einfluss darauf haben, ne? Also es könnte sein, dass er eben in 7 Jahren, dass die Umlaufbahn sich dann doch noch mal so geändert hat von dem Asteroiden, dass er jetzt doch auf der Erde einschlägt. Also dass die Einschlagswahrscheinlichkeit wieder höher wird. Es kann aber auch sein, dass die Umlaufbahn sich noch mal so verschiebt, dass er sogar sehr weit an der Erde vorbeischießt, also komplett daneben. Und das kann man halt eben noch nicht so genau sagen. Sowas ändert sich halt immer wieder.
Ja gut, also abwarten und weiter noch Kaffee trinken, bis er kommt. Aber also, wenn er jetzt käme, wäre das so ein Einschlag aller die Dinosaurier sterben aus oder?
Nee, das ist es auch nicht.
Sondern?
Genau. Also der ist 40 bis 100 Meter groß, das ist jetzt nicht so groß. Ne? Aber wenn das Ding einschlägt, war jetzt die Angabe, würde schon Schaden anrichten, könnte in der Atmosphäre eben zerbersten. Er würde auch einen Krater hinterlassen, so ein 1-Kilometer-Krater oder so kann man sich vorstellen. Also da würde schon was passieren, aber Weihnachten wird wohl doch stattfinden wahrscheinlich.
Je nachdem wo, ne? Aber diese Frühwarnsysteme, ne? Ich meine, die haben das jetzt ausgemacht und jetzt kann man schon ausrechnen, in 8 Jahren kommt der wieder und dann sieht es so und so und so aus.
Genau, also da, der ist jetzt einfach auf dem Schirm. So. Das Lustige an diesem Frühwarnsystem ist ja, die sehen, da kommt einer. Und wenn aber einer kommt, weiß man trotzdem nicht so richtig, was man da jetzt machen soll. Also, wir können ja die Erde nicht kurz abbremsen, weißt du, wie im Straßenverkehr und sagen, okay, vielleicht gehen wir mal hier vom Gas, ne, damit der vorbei kann. Könnte man höchstens umgekehrt machen, ne? Vielleicht kann man dann irgendwie den Asteroiden ablenken, aber da ist man ja noch nicht so sicher, wie das funktionieren könnte.
Na, wer weiß, wie weit wir bis 2032 da an irgendwelchen filmischen Utopien dran sind. Oder Dystopien, naja, weiß man nicht so genau, wie man das jetzt nennen soll. Aber vielleicht passiert da ja noch was.
Vielleicht passiert was Spannendes.
Und ansonsten, zumindest kann man voraussagen, ob man jetzt Weihnachtsgeschenke kaufen muss oder nicht.
Genau, das ist doch das Wichtigste, was uns interessiert.
Allerwichtigste. Sina, du musst mir jetzt helfen. Ich verzweifle gerade wieder an der Menschheit. Du bist doch ein erwachsenes, vernunftbegabtes Wesen.
Ja?
Bitte sag mir, dass du ein Ei kochen kannst.
Ja, ich habe sogar am Kühlschrank extra so einen Zettel hängen, wo ich draufgeschrieben habe, wie viele Minuten, für welche Konsistenz, wie weich das Eigelb sein muss, habe ich sogar mir extra aufgehangen.
Okay, aber das heißt, du könntest es jetzt nicht aus dem Kopf?
Nee. Ich kann mir keine Zeitangaben merken. Warum? Ja, dann packst du es halt in kochendes Wasser, 7 Minuten oder so. Und dann, wenn ich mir nicht sicher bin, mache ich eine Minute länger. Ich mag die auch gerne, wenn die hart gekocht sind.
Ah, okay, alles klar. Ja, also du bist nicht alleine. Jedenfalls, wenn ich mir angucke, wie viele Videos es in diesem Internet gibt, wie man ein Ei kocht. Ein Ei.
Oh Gott. Kannst du auch eine wissenschaftliche Abhandlung drüber? Ist es das? Kommt es jetzt? Ist es jetzt eine wissenschaftliche Abhandlung über Eierkochen?
Natürlich, natürlich.
Okay, ich habe noch Ressourcen dafür heute.
Okay, das ist gut. Du brauchst nämlich ganz schön viele. Also, es geht natürlich in diesen Videos, von denen ich jetzt wirklich zu viele gesehen habe, auch meistens darum, wie man das perfekte Ei kocht. Und das ist der Grund, weshalb ich darüber rede. Ein Fund aus der Reihe, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. WissenschaftlerInnen aus Italien haben eine neue Methode entwickelt. Ja, es gibt eine Studie dazu, um das perfekte Ei zu kochen. Und sie nennen es periodisches Kochen.
Forschungsgelder.
Der Vorgang dauert schlappe 32 Minuten für ein Ei.
Was? Wie viel?
Ja, 32 Minuten.
Das hängt nicht an meinem Kühlschrank.
Ja, pass auf. Du kannst es jetzt ausprobieren. Ich erkläre dir, wie es funktioniert. So.
Alles klar.
Warum brauchen wir eine neue Kochmethode für ein Ei? Für alle, die das sonst Sonntagmorgen googeln und keinen so einen schönen Zettel haben. Man legt ein Ei 5 Minuten in kochendes Wasser. Bums. So. Wer das Eigelb hart mag, 2 Minuten länger. Wir machen einen kleinen Exkurs Chemie. Warum wird das Ei hart oder eben nicht so hart? Beim Kochen denaturieren die Proteine im Ei. Also Die Reihenfolge der Aminosäuren, die das Protein bilden, die bleibt gleich. Das ist die sogenannte Primärstruktur. Und die Sekundärstruktur, das sind zum Beispiel Wasserstoffbrücken, die verändern sich durch hohe Temperatur, weil die Teile anfangen zu schwingen. Und das führt dazu, dass das Ei stockt.
Ah, voll gut erklärt.
Also die Sekundärstruktur und die Tertiärstruktur lösen sich und dann stockt das Ei. Die Proteine denaturieren. Und das ist ein Prozess, das wusste ich noch nicht, den man umkehren kann. Normalerweise würde es ja sagen, wenn das Ei einmal gekocht ist, ist es gekocht und das war's. Aber vor ungefähr 10 Jahren haben WissenschaftlerInnen aus Australien und Kalifornien das mal bewiesen, dass man ein gekochtes Ei auch wieder flüssig machen kann.
Das ist ja mega geil. Echt, das habe ich noch nie gehört.
Super. Das führt jetzt wirklich zu weit, aber wenn das interessiert, den Link packen wir auch in die Shownotes. So, also die Proteine stocken und das passiert eben bei unterschiedlichen Proteinarten bei verschiedenen Temperaturen und deswegen ist auch das Eigelb noch weich, wenn das Eiweiß schon hart ist. So. Hm? Soll ja Leute geben, die das genauso haben wollen, aber die AutorInnen dieser Studie offenbar nicht. Die wollten, beides soll gleich durch sein, aber nichts irgendwie so übermäßig durchgekocht, dass es schon sofort trocken ist. Schön cremige Textur von vom Eigelb und am besten auch das Eiweiß noch nicht so ganz, ganz hart. Möglichst alle Nährstoffe drin. Ne? Und was man ja sowieso immer möchte, wenn man ein Ei kocht, potenzielle Keime wie Salmonellen sollten bitte tot sein.
Ja. Ja.
Und weil sie WissenschaftlerInnen sind und Forschungsgelder hatten, haben sie natürlich nicht einfach ein paar Eier gekocht, sondern ein mathematisches Modell entwickelt.
Ja, okay.
Und dann hatten sie ein fluiddynamisches Modell und dann haben sie es aber auch tatsächlich praktisch ausprobiert. Also, das Ergebnis. Man braucht 2 Pötte mit Wasser, einmal 100 Grad, einmal 30 Grad. Und dann hebt man das Ei alle 2 Minuten von einem in den anderen Topf. Also es wird abwechselnd gekocht und nicht gekocht. Deswegen heißt es periodisches Kochen.
Ja.
So, 2 Minuten kochen, 2 Minuten in 30 Grad Wasser, 2 Minuten kochen. So, und das macht man dann eben 32 Minuten insgesamt lang, also 16 Mal hin und her. Und wenn man das so macht, dann ist das Ei perfekt gegart. Eiweiß und Eigelb sind gleich durch, es sind die meisten Nährstoffe drin. Das ist ja immerhin ganz schön, Eier sind gesund, ne? Da sind viele schöne Sachen drin, leicht verdauliches Protein, viele Vitamine, Kalzium, Eisen und so. Und dann haben sie natürlich noch verglichen, ne, mit normal im Topf hart gekochte Eier, normal im Topf weich gekochte Eier und auch eine Kochmethode, die offensichtlich vielen Leuten vertraut ist, nur mir nicht. Sogenannte Sous-Vide-Eier, also lange bei niedrigen Temperaturen gegart.
Ja.
Aber beim periodischen Kochen ist es noch besser, sozusagen. Und dann natürlich aufgefahren, alles, was man so an Analyse-Tools haben kann. Textur, Farbe, Konsistenz, Geschmack auch, immerhin. Mhm. Infrarotspektroskopie, Kernspinnresonanzspektroskopie, Massenspektroskopie, was man halt in der Küche so rumstehen hat. Ja. Und ich beschäftige mich ja sonst gerne mal mit so psychologischen Themen. Das sind dann so Versuche, Experimente, Untersuchungen, die man nicht so gut zu Hause nachmachen kann. Aber jetzt hatte ich endlich mal was, was ich zu Hause nachmachen kann. Und deswegen habe ich heute Morgen ein Ei periodisch gekocht.
Du hast das echt gemacht?
Ich habe das gemacht. Und danach habe ich es probiert. Und ihr dürft jetzt zuhören. Ich habe es nämlich aufgenommen. So, herzlich willkommen in meiner Küche. Ich habe jetzt hier 2 Eier mit dieser periodischen Kochmethode gekocht. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, ist es was geworden? Also, ich schlage das Ei an und dann ein bisschen Schale ab. Ist auch so ein Ding, ne? Wie, so wie man Menschen in Hunde- und Katzenmenschen unterteilen kann, kann man sie, glaube ich, auch in ich köpfe das Ei oder ich ticke die Schale so an und pelle dann unterteilen. Ich gehöre zu Letzteren, wie ihr jetzt hier mitbekommt. So. Jetzt Test. Also, das von außen wirkt das Eiweiß jetzt durch. Man kann das so mit dem Finger eindrücken, bounced ein bisschen zurück. Das mache ich mal hier so die oberste Kappe ab. Ja, schmeckt wie ein gekochtes Ei. Also, es ist sehr weich noch. Ist jetzt nicht so total furztrocken, wie das manchmal ist, wenn man die Eier ein bisschen länger kocht. Jetzt gehe ich mal etwas tiefer, damit ich Eigelb erwische. Mhm, ja. Also vom Löffeln her würde ich sagen cremig. Mhm. Ja. Mhm. Ein sehr cremiges Eigelb. Ja. Also es handelt sich um ein gekochtes Ei, daran besteht kein Zweifel. Ich bin jetzt, sag ich mal, gourmet-sensorisch vielleicht nicht so vorgebildet wie manche andere Menschen. Ich esse gerne, aber nicht professionell. Und ja, ist ein gekochtes Ei, ne? Also schmeckt, aber also 32 Minuten und dabei die ganze Zeit daneben stehen, finde ich nicht so ganz verhältnismäßig, muss ich sagen.
Ich finde toll, dass du das ausprobiert hast und dir diese über halbe Stunde sogar genommen hast. Kurze Rückfrage, das Eigelb war cremig, hast du gesagt, oder war es wachsig? Weil das ist ja auch ein Begriff, den man für die Eigelbtextur oft benutzt.
Ha.
Oder war es wirklich so, wie wenn du es jetzt so zwischen den Fingern so reiben könntest?
Ja.
Oder war es wirklich so, also wachsig? Oder wie war der Lichtreflex, wenn du Licht auf das Ei, wenn so Licht auf das Eigelb fällt? Wirklich, wirklich. Dann siehst du ja, dass es noch sehr eine gewisse Feuchte oder Nässe hat. Oder hast du das Gefühl, dass es eher so ein bisschen ein stumpferer Lichtreflex war?
Ich würde jetzt so im Nachhinein sagen, letzterer. Aber weißt du, Sina, ich bin ja vorbereitet. Ich habe 2 Eier gekocht. Ich greife mal kurz hinter mich.
Aber das hast du heute Morgen gemacht.
Heute Vormittag, ne? Genau.
Ah, okay.
So, jetzt habe ich hier das 2. Ei. Wir können das mit dem Lichtreflex jetzt nachgucken.
Okay.
Ich mache das jetzt hier mal auf. So. Übrigens hatte ich dann bei diesem Kochen, also es ist ja wirklich bescheuert, ne? Du stellst da diesen einen Topf, also ich habe eine Schüssel hingestellt mit so 30 Grad, ungefähr 30 Grad warmem Wasser. Das waren jetzt natürlich keine Laborbedingungen. Und dann eben kochendes Wasser, das kann man ja ganz gut kontrollieren. Im Gegensatz zu so, ich gare etwas auf 60 Grad, das geht ja nur, wenn man so einen bestimmten Kocher hat, dass man die Temperatur dann wirklich konstant hat. Und man steht halt wirklich daneben die ganze Zeit. Weil du musst ja auch immer dann auf die Uhr gucken, ne? Sind es jetzt wieder 2 Minuten, ah, dann muss ich jetzt wieder wechseln, muss ich wieder die Stoppuhr stellen und so.
Aber Charlotte, hattest du denn auch wirklich ein Thermometer bei den 30 Grad drin?
Ja.
Wirklich? Also es war dann auch 30 Grad. Und das habe ich mich als erstes gefragt, als ich dieses Rezept, was du vorgelesen hast. Bist du dann mit so einem Esslöffel in das kochende Wasser, hast das Ei sozusagen rausgeangelt und dann, was ist mit diesem Übergang?
Ja, das habe ich mich dann auch gefragt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man dafür, also das macht man natürlich so schnell wie möglich, ne? Ich hole so schnell wie möglich das Ei raus, aber ein paar Sekunden gehen dabei verloren. Meine Küche ist jetzt nicht furchtbar kalt, aber die ist auch nicht 30 Grad warm.
Ja.
Ich hatte ein Thermometer drin, aber ich habe das nicht permanent nachgeregelt. Also ich habe natürlich immer geguckt, dass es so ungefähr um die 30 Grad ist, das Wasser. Ich habe auch mal zwischendurch ein bisschen wärmeres Wasser nachgekippt, damit es wieder 30 Grad sind. Aber die Eier geben ja auch Wärme ab, wenn du die da reingibst. Also deswegen sage ich, es sind keine Laborbedingungen gewesen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das neue Ding in der Achtsamkeitsszene wird. Ne? Mhm. 32 Minuten Eier. Konzentrier dich auf das Hier und Jetzt. Nur du und das Ei, ihr habt jetzt Zeit füreinander.
Oh ja, das sehe
so,
ich.
Also, das sehe ich. Ich habe jetzt hier mal das Ei aufgemacht und halte das so. Also der Lichtreflex.
Oh, das sieht sehr weich aus. Das sieht sehr weich aus.
Also es ist auf jeden Fall, es ist nicht mehr flüssig. Ne? Man sieht das jetzt vielleicht. Nee, also es ist eher wie Wachs. Es ist wirklich so, wie wenn man jetzt so an Kerzen rumspielt und sich da so ein bisschen so einen Wachsklumpen nimmt, den man noch so zwischen den Fingern kneten kann, nachdem man sich verbrannt hat. Mhm. So ungefähr ist das. Und jetzt, wo ich aufgemacht habe, muss ich auch essen.
Ja, ja.
Also gerne öfter solche Themen bei Fakt ab, muss ich sagen, weil dann.
Was machst du da, Charlotte? Tust du kein Salz drauf?
Sina, ich habe in meinem Podcast-Studio keinen Salz.
Warum nicht? Du kannst doch jetzt nicht ein Ei ohne Salz. Hast du wenigstens Senf? Oh, sorry, ich wollte niemanden verärgern. Das war vielleicht jetzt ein bisschen. Mit Senf ist vielleicht ein bisschen zu hart.
Okay, pass auf. Also, ich lege jetzt die Hälfte des Eis weg. Eine Hälfte esse ich jetzt, weil ich habe sie jetzt in der Hand. Aber für die zweite Hälfte hole ich mir gleich Salz, ja?
Ja, das würde mich beruhigen. Vielen Dank.
Gerne.
Ja, also wir kommen jetzt zu einem anderen Gourmet-Thema. Gourmets im Tierreich. Fallen dir Tiere ein, die besonders wählerisch sind, wenn es um Essen geht, Charlotte?
Ja, Katzen.
Ja, Katzen auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch eine Katze. Sie heißt Fiete.
Oh, ich bin total neidisch, Sina.
Ja. Und sie mag nicht so gern ein Katzenfutter, da ist Kürbis mit reingemischt. Rinderherzen mag sie super gerne, was mich auch immer wundert, weil ich weiß nicht, wann Hauskatzen in ihrer Evolution Rinder erlegt haben und die Herzen gegessen haben.
Aber ja, aber Kürbisse haben sie nie erlegt, da bin ich sehr sicher.
Kürbisse haben sie nie erlegt.
Das verstehe ich auch überhaupt nicht, weil, also warum so Gemüse da reingemischt wird, weil Katzen können ja einfach nichts außer tierisches Protein verdauen?
Boah, ich glaube, das ist auch eine Riesendiskussion, weil schon irgendwie bestimmt, weiß ich nicht, wenn sie so ein, angenommen, sie würden eine Maus essen und die Maus hat vielleicht im Darm noch ein bisschen Kürbis, den die Maus davor erlebt
hat. Ja, also ich glaube, das geht ja dann einfach durch. Ja, ist ja, ja nicht so, als würde die Katze daran sterben, aber die kackt das halt aus. Aber warum soll man denn in, naja gut, egal.
Egal.
Also, ja, ich glaube, Katzen sind wählerisch. Aber ich nehme an, dass es bei dir um ein anderes Tier geht.
Ja, genau. Es geht um Fruchtfliegen. Die sind auch wählerisch.
Anekdotische Evidenz bestätigt das, glaube ich, nicht, weil man hat ja so das Gefühl, die gehen halt auf alles irgendwie drauf, oder?
Also tatsächlich hat man schon beobachtet, das ist jetzt gar nicht so neu, dass Fruchtfliegen, und das fand ich an der Studie für mich was neu, ich fand es sehr witzig, schon eine Präferenz haben, wenn es um vergammeltes Obst geht, wie vergammelt das Obst wirklich ist. Also da gibt es schon, wenn es noch zu frisch ist,
nee.
Schmeckt nicht, wollen die nicht. Wenn es so ein bestimmtes Vergammlungslevel hat, dann ist es genau richtig. Und da geht es dann so ein bisschen um die Härte oder wie weich das Obst schon ist. Ne? Und da haben Fruchtfliegen tatsächlich eine Präferenz. So. Und das Spannende, was jetzt in dieser Studie rauskam, ist ein Paper erschienen dazu, dass diese Härte von Obst anscheinend auch durch die Geschmacksnerven von den Maden ertastet wird.
Maden?
Ja, also stimmt. Ich habe Fruchtfliegen gesagt, aber Fruchtfliegen, es geht um die im Larvenstadium sozusagen.
Ah,
genau.
Okay.
Ich musste da auch nochmal nachlesen, wie läuft das eigentlich bei Fruchtfliegen so, ne? Man sieht ja immer nur die eine Form, aber es gibt vier Stadien. Es gibt das Ei, es gibt die Larve, es gibt die Puppe und es gibt dann die fertige Fliege.
Ja, okay. Und das Ei und die Puppe fressen logischerweise nicht, ja?
Ja, die fressen nicht so viel, aber die Larve frisst, die braucht auch richtig viel Futter, ne, damit sie sich einpuppt und dann eben sich in ein quasi neues Tier verwandeln muss. Das ist ja auch immer so ein bisschen abgefahren. Genau. Und was jetzt eben die ForscherInnen rausgefunden haben, ich finde es echt beeindruckend, die haben es halt geschafft, diese Geschmacksnerven auszuschalten, dass die Larven eben keinen Geschmackssinn mehr haben, wie süß oder salzig oder sowas. Mhm. Ne? Und was ihnen dann aber aufgefallen ist, die Tiere haben dadurch auch so ein bisschen das Gefühl dafür verloren, welche Konsistenz das Obst gerade hat.
Die schmecken die Konsistenz.
Ja, die haben anscheinend, sind diese Nerven auch dafür da, wirklich den mechanischen Reiz sozusagen mit abzutesten. Also normalerweise, Geschmack ist ja, ne, ist ja so eine chemische Wahrnehmung, ne? Das machen ja eben diese Nerven, aber die haben eben genau diese Nerven eben mal ausgeschaltet. Kann man ja alles machen heutzutage. Und dann hat man beobachtet, dass die Fruchtfliegen, vielleicht sollte ich auch mal gerade das Studienmenü sagen, es gab Apfel, Banane, Birne und Ananas. Das ist ja auch immer das Spannende. Also es ist wieder eins dieser Labore, in denen es nach alter Banane gerochen hat. Und man reingeht und es riecht irgendwie nach Banane überall. Das war eine dieser Labore. Und man hat eben gemerkt, okay, normalerweise sind die Larven eben wählerisch, wenn es darum geht, wie weich das Obst ist oder wie hart das Obst ist. Und da hat man dann gemerkt, wenn die Geschmacksnerven ausgeschaltet sind, dann futtern die Viecher auch die Birne, die eigentlich schon viel zu weich ist und viel zu braun oder die eigentlich noch viel zu hart ist. Also die probieren dann auch da irgendwie so ein bisschen dran zu dinieren. Und das ist sehr neu. Das ist schon ungewöhnlich gewesen.
Ich frage mich, was ich jetzt damit anfangen soll, weil wenn ich Fruchtfliegen zu Hause habe, dann, naja, also ehrlicherweise muss ich sagen, baue mir dann eine Falle, ja, ne? So eine flüssige Fliegenfalle.
Du hast den Essigreiniger, genau.
So, ne, genau, Wasser mit Essig und Spüli und genau. Aber also ich kann ja jetzt nicht mal eben diese Nerven umschalten.
Nein.
Und sagen, ja komm, dann nimm bitte nur das Obst, was eh schon so vergammelt ist. Was,
das,
ja, okay,
ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, die wir auch gerne,
ja,
nochmal an die ForscherInnen rüberschicken wollen, die das Ei 32 Minuten gekocht haben. Also wofür wird, ja, solche Forschung betrieben, ne? Bei diesem Punkt geht es jetzt so ein bisschen darum, dass natürlich die Frage ist, okay, Grundlagenforschung, dass diese Nerven auch für diesen mechanischen Reiz irgendwie mitverantwortlich sind, ist schon irgendwie bemerkenswert. Und auch natürlich die Frage, wie das bei uns zum Beispiel ist, ne? Also wie ist es bei Geschmacksnerven bei Menschen? Da könnte man ja auch jetzt vermuten, okay, vielleicht gucken wir uns das auch noch mal ein bisschen genauer an. Das ist eher so der Punkt, dass man sich nicht so bewusst war, dass das Nervensystem in dem Bereich irgendwie auch dann arbeitet. Und wie ist es eben bei Menschen? Das ist das, was zumindest so ein bisschen am Ende als Fragestellung noch mit reinkommt.
Ja. Wenn jemand starken Schnupfen hat und nichts mehr riechen kann, also demnach auch nicht mehr viel schmecken.
Spürt er dann, wenn ich ihm auf die Nase schlage?
Ich meinte eigentlich, ist dann die Konsistenz des Essens, ist es dann auch egal oder so?
Ja, vielleicht. Also es gibt ja Leute, die essen gerne, weiß ich nicht, Die mögen den Geschmack von Halloumi vielleicht gerne, aber nicht die Konsistenz. Und deswegen essen sie es nicht so gerne.
Also essen es nur, wenn sie Schnupfen haben, ja.
Genau, also schmeckt es dann besser. Es ist einfach so ein bisschen, dass man das rausfinden möchte. Aber es war nicht dafür da, um zu wissen, wie kann ich Fruchtfliegen vermeiden. Was übrigens auch sehr, sehr witzig ist, weil ich auch gesucht habe. Ich wollte ein bisschen was dazu suchen, was Fruchtfliegen denn eigentlich gerne mögen. Mhm. Und man findet erstmal da 1000 Seiten, wie man sie eigentlich los wird. Also ja, was sie eben nicht so gerne mögen. Aber ich habe auch eine schöne Seite gefunden, die sagt, wie man Fruchtfliegen züchtet, nämlich bei der Max-Planck-Gesellschaft. Da habe ich mir das auch noch mal alles durchgelesen. Und es ist auch wieder einfach Wahnsinn, wie die auch beschreiben, dass so eine Fruchtfliegenlarve am liebsten bei 25 Grad Celsius schlüpft. Es ist am optimalsten für das Schlüpfen, wenn eine Luftfeuchtigkeit von ungefähr 65% im Raum vorhanden ist. Und ein Licht-Dunkel-Rhythmus von 12 Stunden sollte auch vorhanden sein. Also es klingt alles sehr viel anspruchsvoller als die Fruchtfliegen, die ich jetzt in der Küche habe, ehrlicherweise.
Ich wollte gerade sagen, am Ende reicht halt eine Küche.
Ja,
ne?
Am Ende reicht eine Küche und die Banane, die irgendwie ein paar Tage zu lange da steht. Weiß ich nicht.
Aber konntest du klären, wo die erste Fruchtfliege herkommt? Also ne, Henne-Ei, du hast eine fruchtfliegenfreie Küche, dann liegt eine Banane ein bisschen zu lange rum und plötzlich ist der Laden voll davon. Und ich frage mich dann immer, klar, wenn ich jetzt schon Fruchtfliegen habe und dann lasse ich halt Obst rumliegen, dann vermehren die sich ja wie blöde. Nur, wenn ich keine habe, wo kommt die erste Fruchtfliege her?
Also, das ist eine schöne Frage und ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit anderen Dingen verwechsle, aber in meinem Kopf war die Antwort, die Eier sind schon immer da und wir essen sie. Also die nicht so angenehme Antwort für den Obstteller. Und wenn man das Zeug zu lange stehen lässt, dann schlüpfen die Larven halt irgendwann nach ein paar Tagen. Mein Gedanke.
Also die sind quasi schon seit Obstplantage da drauf.
Ja, und genau. Also die kommen irgendwann mit da rein und dann schlüpft irgendwann eine. Deswegen ist es doch, glaube ich, bei Bio-Obst auch häufiger, dass da irgendwie so ein, dass man schneller eine Fruchtfliegen- oder eine Mottenplage bekommt, oder? Das war so mein Kopf. Aber ich lasse mich gerne aufklären. Also falls da draußen in der Community Fruchtfliegen-Experten sind, Drosophila-Experten sind, bitte.
Bitte meldet euch.
Bitte meldet euch, wie werden wir die Dinger los? Also wie kriegen wir sie gar nicht erst? Übrigens, Fun Fact, Experimente mit Fruchtfliegen gelten nicht als Tierversuche.
Ah, interessant.
Sagt die Max-Planck-Gesellschaft.
Ab welcher Größe ist denn ein Tier bei Tierversuchen?
Das sind sehr philosophische Fragen, genauso wie wie lang muss das Ei kochen, damit die Fruchtfliege es isst?
Ich werde dieses halbe Ei, was jetzt hier noch vor mir liegt, auf keinen Fall 3 Tage in der Küche stehen lassen, das verspreche ich.
Ich stelle es genau neben die Ananas und mal sehen, was passiert. Ah ja, eine Nachricht von der Redaktion. Leider ist meine Antwort richtig. Die Eier sind schon drin, Leute. Wenn ihr denkt, ihr seid Vegetarier, wenn ihr eine Banane esst, nein, seid ihr nicht.
Außer nach der Definition der Max-Planck-Gesellschaft.
Stimmt, dann schon. Ansonsten esst ihr den ganzen Tag Babyfliegen. So, ich als vegetarische Fleischesserin werde jetzt
ein Ei kochen.
Werde jetzt auch ein bisschen. Ich esse so selten Obst, vielleicht deshalb. Ja, genau, ich esse jetzt ein Ei. Ein Ei und ein paar Fruchtfliegen dazu.
Also mit dem Ei seid ihr auf der sicheren Seite.
Ja, egal wie lange es kocht.
Meldet euch, wenn ihr Drosophila-ExpertInnen seid und auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende, schöne Restwoche euch. Tschüss.
Tschüss.
Die Redaktion hatten Janine Funke und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Mein Name ist Jan-Josef Liefers und ich erhebe donnernd die Stimme der Schlaflosigkeit, nämlich in meinem neuen Podcast, in dem sich alles um das eine Thema drehen wird, den Schlaf. Das ist immerhin etwas, womit wir ein Drittel unseres Lebens zubringen sollten, wenn wir gesund schlafen. Und viele von uns können das nicht. Also werde ich zusammen mit meinem Freund und Schlafforscher und Schlafmediziner Professor Ingo Fietze jede Woche auf ein neues Thema gucken. Alles, was wichtig ist, von der optimalen Schlafumgebung, den perfekten Zeitpunkt ins Bett zu gehen, auf natürliche Schlafrhythmen und allerlei Alltagsmythen. Was wirklich hilft beim Einschlafen? Was hat unsere Arbeitswelt mit Schlaf zu tun? Warum bedeutet der Satz, ich habe geschlafen wie ein Baby, eigentlich, dass man richtig mies geschlafen hat? Und neben vielen Erkenntnissen aus der Wissenschaft und Forschung haben wir auch ein paar schöne Anekdoten aus dem Schlaflabor beziehungsweise auch aus meinem eigenen Leben dabei. Wir beantworten eure Fragen und laden euch ein ins Somnoversum. Besser schlafen mit Liefers und Fietze ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf euch. Bis dann.